Ja, Ralf, du und ich, wir haben heute einen Gast bei uns, Markus, für alle, die schon länger dabei sind. Willst du dich einmal vorstellen? Nein. Also jeder kennt Markus schon von den anderen Podcast-Episoden. Und ja, wir haben ihn heute mal dazu eingeladen, um über die aktuellen Events rund der großen Tech-Konzerne, also OpenAI, Google, zu sprechen. Was ist passiert diese Woche? Und ja, hallo Markus erstmal.
Hallo, danke, dass ich Teil dieser kleinen gemütlichen Runde sein darf. Ich würde trotzdem kurz reinwerfen. Es gibt ja Leute, die vorher vielleicht diese Folge nicht gehört haben oder die Folge nicht gehört haben. Ich bin einer der anderen Podcast-Host und bin aktuell beim Partnermanagement bei Neuland tätig. Aber ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt, was E-Commerce Unplugged so zu bieten hat.
Ein
Danke für die
Crossover
Einladung.
sozusagen.
Crossover, genau.
Ja, genau. Also für uns auch ein Novum. Wir hatten ja bisher noch nicht so wirklich viel Kontakt in diesen zwei Formaten und ja, bin mal gespannt, was das heute so wird. Genau, was ist denn eigentlich passiert die Woche? Am Montag OpenAI Keynote. Das bedeutete, im Vorfeld war viel über Suche die Rede. Pip hatte auf seiner AI Keynote letzte Woche auf dem OMR Festival noch fest daran geglaubt, dass die Suche zentralen Part spielen wird. Das hatte sich aber Richtung Wochenende schon verflüchtigt und so war das dann auch, dass OpenAI am Montag nicht die Suche vorgestellt hat, sondern, was haben sie vorgestellt? Ein multimodales Modell, GPT-4o. O, das steht wohl für Omni. Und ja, sie haben im Prinzip ein vierfach besseres Modell vorgestellt. Also zweimal schneller und zu halben Kosten. Das ist viermal besser insgesamt und hat für einiges an Aufsehen gesorgt. Interessant waren dabei vor allem die ja, Fähigkeiten. Was auch interessant war, war der Voice Assistant. GPT-4o kommt jetzt auch mit einem Voice Assistant, beziehungsweise der Voice Assistant wird graduell ausgerollt über die Mobile App und ersetzt sozusagen die aktuellen Voice Assistant in der App und ist schneller, kann schneller antworten, insbesondere mit 300 Millisekunden Delay. Das heißt, richtige Konversation ist jetzt auch möglich. Ja, das war OpenAI. Und am Dienstag, so als ob es passend wäre, Google I.O. Keynote, also um ehrlich zu sein, OpenAI hat sich ja ein bisschen davor geschlichen für den Montag. Und die Google I.O. Keynote war. Und auch dort wurden ziemlich viele gute neue Sachen rund um AI angekündigt, von Gemini 1.5 Pro mit 2 Millionen Tokens, Kontextfenster und aktuell auch schon mit 1 Million Tokens, Kontextfenster verfügbar. Dann Gemini Advanced mit 1 Million Tokens, Kontextwindow, das aktuell schon verfügbar sein soll. Das war auf jeden Fall interessant. Ansonsten, was wurde noch veröffentlicht? Ah ja, Gemini 1.5 Flash, ein unglaublich schnelles LLM, mit dem man auch in quasi Realtime sich unterhalten kann. Was ungefähr auf Par liegt mit den Fähigkeiten von GPT-4o, zumindest was die Demos angeht. Dann noch interessant, Project Astra, der universelle AI Assistant von Google. Prinzip ein Assistent auf dem Smartphone, der sowohl sehen, hören als auch sprechen kann. Google beschreibt ihn so als eine Erweiterung der Gemini-Modelle, der sozusagen die Fähigkeiten der Modelle nehmen und erweitern um einen anderen Input-Mechanik. Man kann dann eben auch in den Videos direkt annotieren, indem man Pfeile zeichnet, Fragen stellt und alles, was aufgenommen wird, wird eben auch behalten und ja, man kann ganz tolle Dinge damit tun. Unser ganzes Leben wird aufgenommen und sozusagen dann durchsuchbar gemacht. Aber wie war das eigentlich für euch?
Also ich war natürlich, ich habe die Beispiele gesehen und direkt mal versucht, mir Gemini runterzuladen, gab's nicht.
Ja, sofort, ne?
Labs.google kannst du aufrufen, kannst dich in irgendwelche Waitlist eintragen, ne? Also da oben, er hat ja in der Regel alles public direkt, ne? Bis auf Sora, glaube ich. Aber das hat mich unglaublich genervt. Und diese News Cases, ne, die sprechen mich alle an. Also ich habe gestern, habe mir Parallels installiert und wollte einen Windows Key finden, den ich mal vor 5 Jahren gekauft habe. Und wenn ich nach Windows-Schlüssel bei mir bei Gmail suche, finde ich 45 Mails, ne, die nichts mit dem Windows-Schlüssel zu tun haben. Total nervig, ne? Gemini hätte ich gern gehabt. Dann ist mein Bruder in Italien, der war in der Nähe der Zugspitze, da waren wir auch. Und da habe ich auch gucken, wo war ich in der Zugspitze oder ne, irgendwas suchen. Und ich musste tatsächlich irgendwie händisch mit Bergen und Wasser suchen, damit ich die Bilder wieder finde. Ne? Das sind alles Use Cases, die ich unglaublich spannend finde. Und ich finde die Verzahnung von diesen Google Services, ne, finde ich großartig. Also das ist wirklich was mir im Alltag helfen würde. Deswegen finde ich das gut. Und ich finde es, wie gesagt, doof, dass es ab heute noch nicht verfügbar ist. Total. Das ist eigentlich der größte Pain, den ich daraus ziehe aus dieser Präsentation mit all den tollen Features, die sie machen. Ne? Also da hat Google mich ein bisschen geärgert.
Ich würde das auch sofort so sehen. Also ich habe gestern zum Beispiel habe ich eine Mahnung gekriegt, ne? Also weil ich was vertrielt habe. War jetzt gar nicht so viel. 10 Euro, die ich nicht bezahlt habe, an die Landeshauptkasse Bremen. Nee, über die Landeshauptkasse Bremen ans Amtsgericht. Wegen Grundbucheintrag. Hat mich nebenbei erstmal gleich 5 Euro Mahngebühren gekostet. Fand ich schon ziemlich heftig, aber egal. Und dann war mir aber nicht klar, ob ich diese Rechnung überhaupt je gekriegt habe. Ja, und dann musste ich erstmal suchen, wann war denn diese Rechnung und wo war die? Nachher stellte sich raus, dass eine Architektin mir die in einem Anhang ihrer Mail geschickt hatte, wo sie mir alles zusammengestellt hat, was für diesen konkreten Auftrag drin war. War richtig ätzend. Ne? Und ich muss zugeben, sowas passiert mir häufig. Deswegen hätte ich auch gerne jemanden, der mir den Schreibtisch aufräumt, so wie das bei diesen Beispielen da war. Und das würde ich, Markus, total unterstreichen. Also ich wäre da sofort dabei. Ob ich dann damit zufrieden wäre, weiß ich nicht so genau, ne? Weil das fand ich halt schon spannend zu sehen, welche Vorbedingungen da notwendig sind und dass es eben kein wirklicher Agent ist, sondern nur agentisch, wie die sich immer geäußert haben. Agentive hieß das, glaube ich, als Wort. Aber mich würde das total ansprechen und ich habe genau dasselbe gemacht wie du. Ne? Ich habe auch gedacht, ey geil, das versuche ich direkt mal. Und Karotte vor Nase. Und naja, ist halt so, ne? muss man noch ein bisschen warten, wird aber auf jeden Fall spannend. Also nochmal für mich, Use Case organisieren mit diesen vielen Google Services, finde ich total spannend, würde ich bestimmt gerne machen und ich wäre einer, der sofort an der Stelle meine unordentlichen gedanklichen Schuhkartons dann mal so im System anvertrauen würde und dann machen wir da mal Ordnung rein.
Ja, also ich auch, muss ich sagen, das, also die große, große Stärke von Google ist ja das, was wir da alles reingepackt haben über die letzten Jahre.
Ja.
Fotos, Mails, Dokumente und wenn man in so einer Organisation ist, eben auch das Google Workspace-Thema. Und was sie machen ist, sie laufen Perplexity AI hinterher, bauen eine Suche, die so funktioniert wie die, sie laufen Notion hinterher, indem man Workspace-Dokumente zusammenfassen kann und innerhalb seines Workspaces sozusagen suchen kann. Und das ist alles irgendwie dann doch eher nur ein Ausdruck von Googles größtem Problem. Und im Doppelgänger-Podcast wurde das so genannt, war es Doppelgänger oder irgendeinem anderen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, es ist einfach eine glorifizierte Cache-Maschine auf Werbung. Das ist Googles Business, ne? Und das, was sie hier machen, wo die Konkurrenten vor einem halben Jahr angefangen haben, Sachen auch schon rauszubringen, ist bei Google spät. Aber man kann natürlich argumentieren, dass die Kraft, mit der sie dann kommen, um einiges gewaltiger sein wird, ne? Sobald die Sachen wirklich zusammengefasst werden. Und was ich interessant fand, war dieses Trip-Planning-Beispiel aus der Keynote. Das ist ja auch so ein Klassiker, wo man sagen würde, du kannst ein Modell nach Empfehlungen für Urlaube fragen, aber was du brauchst, ist diesen Kontext, wo bist du gerade, wer bist du, wer reist mit, wie wollt ihr da hinkommen und die Schritte, die du da brauchst, um so eine Reise zu planen, sind unglaublich komplex. Was sie jetzt gemacht haben mit diesem Trip Planner ist ja etwas aufgebaut, was sowas in der Richtung macht. Es sieht für mich aber einfach so aus, als ob es eher so eine UI ist für das klassische Sprachmodell, ne? Also wo ich mir sozusagen aufgehübscht die verschiedenen Schritte meiner Reise gut zusammenstellen kann. Und man wird halt sehen, ne? Also es löst im Prinzip nicht diesen Klassiker-Task von plan mir meine Reise wie ein Agent. Ein Agent würde ja hingehen und wirklich diesen ganzen Kontext zusammenbauen. Und natürlich werden wir in 4 Wochen enttäuscht werden von Apple, die genau das gleiche Problem haben. Die haben alle diese Daten, alles on-device, alles super gut natürlich, was Privatsphäre angeht. Google hat das ja auch gehighlightet, dass die Flash-Modelle on-device auch keine Daten rausleaken, sondern eben auch on-device bei Google funktionieren werden. Und wirklich der Knaller-Case wäre es einfach, wenn man sagen würde, ich möchte jetzt reisen, baue mir was zusammen, red mit mir so lange, bis wir Common Ground haben, ne? Und die Reise zusammengebaut ist und die kann mir wirklich dann die komplette Reise zur Verfügung stellen und ich habe sie immer mit dabei. Das ist so ein Knackpunkt, finde ich, noch mit den aktuellen Ansätzen. Und wenn das wirklich stimmt, was sie machen, wird das alles dieses Jahr ausgerollt. Und wir werden am Ende des Jahres das haben, was jetzt präsentiert wurde, ne? Das ist auch natürlich mega enttäuschend für mich, weil, ja, ich hätte es auch cool gefunden, wenn man es jetzt schon ausprobieren könnte. Mal gucken, ob wir in den Test reinrutschen.
Also ich bin nicht ganz so dabei, dass wir uns jetzt, wir haben das ja als Anlass genommen, diese Google I.O. Ne? Also ich würde jetzt ganz ungern über die Stärken und Schwächen von Google sprechen. Das kann ich sowieso nicht. Weiß ich einfach viel zu wenig drüber. Für mich ist das eher so ein Indiz. Also genau wie die Indizien dieser vielen First Mover, die du genannt hast, Malte. Also es bewegt sich weiterhin und ich teile nicht die Einschätzung, dass es sich zu langsam bewegt. Ich finde die Geschwindigkeit gut. Ich akzeptiere, dass Europa aus Sicht des amerikanischen Marktes nicht das primäre Ziel ist. Und ich glaube, dass es an vielen, vielen Stellen sich in unser Alltagsleben einschleichen wird, da auch schon möglicherweise einen Mehrwert schaffen wird. Und man dann sagen wird, ach ja, guck mal, das war so Anfang der 2020er Jahre, da fing das an und seitdem ist das eigentlich immer mehr geworden mit dieser Verwendung von Helferlein, will ich sie mal nennen, die dafür sorgen, dass ich meinen Alltag irgendwie einigermaßen gut organisiert kriege. Und dass es da ein Gap gibt zwischen dem, was Vision ist und dem, was technisch schon gerade machbar ist, das ist, glaube ich, normal. Also lass uns mal Google aus meiner Sicht an der Stelle als Unternehmen nicht weiter thematisieren, weil sonst kommen wir in eine Diskussion, da habe ich auch ganz viele Meinungen zu und das wäre dann irgendwie nicht zielführend. Für mich wäre nochmal die Frage interessant, wenn ihr so guckt, ne? Also das eine war jetzt, was wir anwenden würden, was wir gerne sehen würden. Das hat ja was damit zu tun, dass es irgendwas adressiert, nämlich was bisher nicht passiert, also siehe meinen Umgang mit Mahnungen oder Rechnungen, ne, wo ich dann hinterher überrascht werde, dass ich da plötzlich Geld bezahlen muss. Aber sicherlich auch was adressiert, wo wir heute solche Technologien schon einsetzen und auch mit den Ergebnissen nicht so ganz zufrieden sind. Ne, also ich nehme mal das Stichwort multimodal. Also wenn ich das richtig verstanden habe, so in für Kleinfritzchen ausgedrückt, also für mich, ich kann alle Datentypen reinpacken, ich kann alle Arten von Informationen reinpacken in das Modell und ich kann alle Arten von Informationsformaten auch rauskriegen. Also ob durch jetzt einen Text, eine Tabelle, ein Bild, einen Film, pipapo, das kann das alles verarbeiten, das nimmt das in seinen Kontext auf, arbeitet damit und wenn ich dann sage, ich möchte einen Text haben, dann kriege ich einen Text, wenn ich sage, ich möchte ein Bild haben, dann kriege ich ein Bild, wenn ich sage, ich möchte eine Tabelle haben, kriege ich eine Tabelle. Ja, everything in everything out, so würde ich sagen. Das ist multimodal. Das finde ich zum Beispiel total praktisch. Mhm. Also ich will gar keine Reise planen. Ich will einfach mit diesen verschiedenen Zettelwirtschaften gut umgehen. Und zum Beispiel, dass ich bei ChatGPT alles in Sprache formulieren muss, damit ich mit dem Ding kommunizieren kann, das finde ich schon okay, weil ich rede ja sowieso, sonst würde ich ja keinen Podcast machen. Aber oft muss ich dann irgendwas in Sprache übersetzen, was ich eigentlich ganz anders vorliegen habe. Ja? Und das finde ich praktisch. Wenn das mehr wird, finde ich, wäre ich total zufrieden.
Ja, aber du bist ja auch, du beschreibst ja genau das Problem, was mit der Reise auch vorliegt. Also der Kontext, der bei dir in irgendeinem Zettelwirtschaft oder sowas liegt, dein Kontostand meinetwegen, dein was auch immer du brauchst, um so ein Ding durchzuführen, dein Transportvehikel, was du gerne benutzt und so weiter. Das ist ja vergleichbar mit deinem Mahnungsbeispiel, wo du auf deinem Rechner irgendwelche Dateien hast. Und was man als Trend sicherlich sehen kann, die Multimodalität wird sich auf weitere Aspekte deines Lebens erweitern und die großen Tech-Plattformen, die Ökosysteme, die dein Leben beherrschen, ob es jetzt Google oder Apple ist, ist vollkommen egal natürlich. In diesem Ökosystem werden sich diese Lösungen entwickeln und alles, was du in deinem digitalen Leben hast, wird verfügbar gemacht werden in den nächsten Jahren. Das ist, denke ich, klar, in den Kontext kommen. Und zusätzlich diesen Case mit der Kamera, dieses Project Astra bei Google oder bei OpenAI, dieser Voice Assistant hat ja auch eine Kamera und kann ja auch gucken. Zusätzlich wird das eben auch die Welt drumherum zugänglich gemacht über Video und Bilder wahrscheinlich eigentlich nur. Und das ist halt natürlich bahnbrechend, würde ich sagen, ne? Weil wenn ich nicht mehr jetzt hier dem LLM einen Instruct-Prompt zufüttern muss und vor allem auch für jeden Task, den ich gerade durchführe, mir wieder so ein GPT oder sowas bauen müsste, der mir diesen Task sozusagen vorbereitet, dann kann das Ding, dieser Agent, in jeder Situation den Kontext raten oder erkennen und dann entsprechend auch antworten. Das ist aber wiederum auch nur eine Form der Automatisierung und erspart mir dieses, ich muss den jetzt mal eine Stunde vorbereiten, ne?
Ja.
Was ja auch heute schon geht. Aber das ist natürlich trotzdem bahnbrechend, ne, finde ich, weil vielleicht kommen wir ja auch nochmal auf die Entwicklertätigkeiten zur Sprache, weil auch da sieht man ja, zum einen wurden neue Modelle angekündigt, auch speziell wieder auf Code und Entwicklertätigkeiten. Dann kann man das sicherlich auch kontrovers diskutieren. Das gab es ja auch Beiträge bei uns im Mattermost, im internen Chat dazu, die sich damit auseinandersetzen mit der Rolle des Entwicklers in der Welt von diesen Sprachmodellen, die für Endbenutzer natürlich jetzt erstmal vorgestellt wurden. Das sind sicherlich spannende Themen. Ich weiß nicht, ob wir da heute nochmal drauf eingehen wollen.
Wir können ja mal anreißen. Also wir haben ja einen Gast, ne? Oder wir haben ja Markus dazugeholt. Markus, du bist ja von Haus aus, ja, darf man das sagen, von Haus aus Entwickler? Also
du darfst das sagen, so, ja.
Das ist so dein beruflicher Einstieg. Also ich oute mich jetzt mal, ich bin von Haus aus Geograf. Also das ist total albern. Ich glaube, der Einzige, der das gelernt hat, was er macht, ist Malte.
Was?
Aber weiß ich nicht. Jetzt fällt mir gerade an, ich weiß überhaupt nicht, was du als Ausbildung hast. Hast du auch keine, ist auch wurscht. Aber
muss ich noch eine machen.
Aber wichtig ist, glaube ich, aus meiner Sicht, ich würde gern einfach mal ganz kurz rumfragen, wenn ihr sagt, ihr habt 10 Aufgaben auf dem Tisch von eurer täglichen Arbeit. Für wie viel von den 10 Aufgaben setzt ihr heute irgendein KI-Tool ein?
Ich muss erstmal diese 10 Aufgaben mir überlegen. Sind das überhaupt 10?
Ja, in deinem Arbeitskontext. Also zum Beispiel bei mir ist es so, hat oft was mit, ist zwar ein E-Wort, aber hat oft was mit Projektmanagement zu tun, hat was mit Produkt zu tun, hat was mit Kundenkontakt zu tun, hat was mit Präsentationen zu tun und so. Ne? Das ist so mein Arbeitsbereich, den ich habe.
Ja.
Und so meine ich, in so einem groben Ding. Und wenn ihr wollt, kann ich ja direkt anfangen, aber muss ich auch nicht.
Ich kann gerade starten, du hast mich ja direkt angesprochen.
Ja, ich habe ja
viele, in Anführungszeichen, Talente. Aktuell mache ich ja Partnermanagement und auch da nutze ich KI, um zum Beispiel Ansprachen für potenzielle Kunden, für Leads, für Werbetexte, für Content-Marketing zu generieren. Ne? Da ist das tatsächlich so, dass ich auf dieses weiße Wand-Problem, nennt man es, glaube ich, dass man muss ja mit irgendwas starten. Ne? Und wenn ich dann ChatGPT nutze ich aktuell, weil Gemini ist noch nicht freigegeben, werfe ich kurz einen Kontext rein, da habe ich eine Basis und die kann ich bearbeiten. Ne? Das hilft ungemein, also das macht mich vielleicht besser, aber auf jeden Fall schneller, ne? Also ich glaube schon, die Durchsatzrate ist wesentlich höher, gerade wenn man so Beiträge schreibt für LinkedIn, für irgendwelche Blogs und so weiter, ne? Das ist der erste Punkt. In meinem vorherigen Leben, also vor 6 Monaten, war ich ja als Product Owner unterwegs. In dem Kontext hätte ich gerne KI benutzt. Ich hatte das gestern auch, glaube ich, auf LinkedIn gepostet, dass mir ganz oft, also wir nutzen Jira, ich glaube so gut wie fast jeder PO kennt das, Malte darf mal nicken, du bist ja auch als PO tätig, super Tool, aber Es ist so oft vorgekommen, dass ein Stakeholder gefragt hat, was ist denn mit dem und dem Feature? Und ich weiß, wir haben das gebaut. Ich kenne die Ticketnummer nicht, aber die Suche ist so schlecht. Und da hätte ich mir tatsächlich oft KI gewünscht im Sinne von, wir haben noch mal was gebaut, das hat die Performance erhöht und in dem Kontext war das, sag mir das mal, wo das war. Ne? Und dann sehe ich im Idealfall das Ticket, wann das fertig war, wann es deployed wurde und vielleicht mit irgendwelchen KPIs. Davor war ich Developer und das war zumindest nach meiner Erfahrung vor KI. Ne? Also November war das ja.
Ja, ich bin ein bisschen älter, aber
naja, also OpenAI ist ja, glaube ich, jetzt 2 Jahre am Markt, ne? Genau. Ja. Insofern hätte ich da gar nicht so die Antwort drauf. Diese Beispiele, die Google da nennt, und da hattest du ja eins genannt, Malte, ne? Wo man mit der Kamera auf den Code geht und der erklärt einem, was er tut. Das mag vielleicht hilfreich sein. Was waren meine Hauptprobleme bei der Programmierung? Eigentlich ja nie den Code zu schreiben, fand ich gar nicht so problematisch. Test- und Boilerplate-Code, also Code, den man immer wieder schreibt, der eigentlich wenig Know-how erfordert, da macht das wahrscheinlich Sinn. Am Ende musst du trotzdem rüberschauen. Ne? Das wird wahrscheinlich auch da einfach die Effizienz erhöhen, aber du musst ja trotzdem Dinge tun. Ne? Insofern fehlt mir da, glaube ich, als Developer so ein bisschen die Fantasie, aktuell zu sagen, da wäre es super geworden. Weil in der Regel würde ich ja nicht sowas machen wie, generiere ich mal die Klassen für einen Warenkorb, der 18 Artikel hat.
Nein.
Das ist ja auf einer modularen Ebene, wo du Planung, Architektur berücksichtigen musst. Ne? Deswegen, das sind so die 3 Use Cases, die ich aktuell im Kopf habe. Ne?
Aber, ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz irgendwie über diesen Entwickleralltag reden. Also ist natürlich absurd abwegig, dass die Demos irgendwie mit der Arbeit zu tun haben, die da gezeigt werden. Ne,
zum Teil, ne? Also dieses Architekturbeispiel ist ja aus dem Entwickleralltag gewesen, ne?
Meinst du?
Wir haben ja so eine Grafik gehabt. Also ich habe tatsächlich mehrere Kundentermine im Kopf, wo man Teams berät, wie die Webseite performanter kriegen. Das war natürlich ein sehr simples Beispiel, ne? Da haben sie eine Grafik gezeigt, wie kann ich den Webserver verbessern und Datenbank, glaube ich, dann haben sie einen Cache 2 gesetzt, ne? Aber das sind Basics, die Leuten helfen können als Indiz, ne? Insofern.
Ja, nur, die Frage ist immer das Betrachtungsfenster. Wenn du jetzt über das Einfügen eines Caches zum Beispiel redest, das sind ja auch Themen, die du als Product Owner und als Entwickler besprechen musst, also weil es um Performance geht und auf den verschiedenen Ebenen muss es diskutierbar werden. Du kannst ja sagen, die Rolle des Product Owners, also in meiner Erfahrung, könnte man ja als Übersetzer bezeichnen zwischen den Leuten, die was wollen, aber nicht programmieren können und denen, die programmieren können, aber eigentlich diesen ganzen Business-Bohai nicht die ganze Zeit sprechen können. Diesen Übersetzer braucht man ja natürlich nicht, wenn die Business-Leute programmieren könnten und die Programmierer Business sprechen könnten. Und in dieser Zwischenschicht passiert natürlich total viel, nämlich das Verständlichmachen der Probleme. Zum einen, also ne, das, was du gerade gesagt hast, ist dann der technische Part. Wie baue ich das in einem System ein? Und da habe ich nie lokal isolierte Probleme, sondern immer einen zusammenhängenden Kontext. Also da kannst du noch so viel drüber reden, wie unabhängig die Einzelteile sind. Du musst es als ein gesamtes Produkt, mindestens als ein gesamtes Produkt, also Softwareprodukt meine ich damit, denken und damit sind die lokalen Entscheidungen, wie zum Beispiel ein Cache, immer im Kontext von anderen Sachen zu sehen. Und da ist das, wenn ich jetzt überlege, hilft mir zum Beispiel so ein Code-Generierungstool dabei, größere Architekturprobleme zu verstehen. Dazu müssten ja wirklich der gesamte Kontext inklusive aller darin gebauten Abstraktionen auf einer Ebene diskutiert werden können, die dem entspricht, die auch ein PO spricht. Dann hast du eine gute, sag ich mal, einen guten Assistenten für diese Gespräche. Was aber wirklich passiert ist, das ist genau das, was du gesagt hast, es werden zum Beispiel Problemfälle gegen Standardlösungen abgeglichen. Was kann ich hier tun? Ne, was sind so gängige Probleme, gängige Lösungen für so ein Performance-Problem? Ne? Oder wir haben Migrationen besprochen, von einem Altsystem auf ein neues System. Was sind so Standard-Migrationspfade, die man da gehen kann? Und daraus kann man natürlich Optionen generieren und grob Abschätzungen machen. Das ist alles fein, aber der nächste Schritt, dass man einen Assistenten hat für die Arbeit des Schreibens von Code, sehe ich aktuell noch weit entfernt. Ne? Und das liegt vor allem daran, dass ich eben nicht einen Bildschirm habe, auf den ich eine Kamera richten kann und dann ist das alles erklärt, sondern die Systeme sind oft groß und wir bewegen uns ganz, ganz oft eigentlich ausschließlich in der Anpassung von bestehenden großen Systemen und nie auf diesem Greenfield-Level. Mhm. Alex zum Beispiel hatte gestern in unserem Architektur-Channel noch einen Link von dem Uwe Friedrichsen gepostet, der so eine 6er-Serie gepostet hat über die Missverständnisse mit AI, betitel ich das jetzt mal, und warum es eben die Entwickler nicht abschafft, das können wir auch nochmal verlinken. Das war sehr, sehr gut geschrieben und sehr gut zusammengefasst, fand ich. Und beschäftigt sich insbesondere damit, dass diese Übersetzerschicht der Entwicklung eben noch benötigt wird und die Abstraktion, die diese Tools einem vermitteln, also sprich, du brauchst nur noch Englisch als Interface, ne? Also Sprachmodell, die Sprachmodellabstraktion, die natürliche Sprache reicht aus. Vergleichbar ist mit modellbasierten Ansätzen aus den 90ern, ne? Wo man gesagt hat, wir müssen nur alles in Modelle packen und schon kannst du alles beschreiben, schon kann das Business alles beschreiben und dann kannst du mit dieser Modellsprache eben auch ganze Systeme definieren, was ja, würde ich sagen, gescheitert ist. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, heute ist das sicherlich noch nicht so, dass es viel ersetzt, aber kommt es dahin? Und da bin ich schon der Meinung, dass es irgendwann dahin kommen wird, dass es auch diese großen Probleme, ne, viel Verständnis von einem größeren System und auch die Abstraktion, die Menschen da drin geschaffen haben, abbilden kann.
Da bist du jetzt aber sehr offen.
Entschuldige, das ist, also das heißt, ich versuche es jetzt wieder für mich einfach zu verstehen. Du sagst, noch nicht. Und nicht noch nie.
Ja, das ist aus meiner Sicht auch.
Dann würde ich sagen, bei der Entwicklungsgeschwindigkeit, über die wir sagen, ist das noch eine Residualkategorie.
Könnte sein,
das
ja.
Das ist übermorgen erledigt, ne? Also so, deswegen, oder wann auch immer, ist mir auch eigentlich wurscht, aber da finde ich den zentralen Satz finde ich noch nicht. Und Markus, ja. Du wolltest gerade noch was sagen.
Ja, du machst es ja ein bisschen auf einer Metaebene, Malte, ne? Das ist auch so. In der Softwareentwicklung hast du ganz oft die Architektur, den Business Case in so im Kopf, ne? Der Entwickleralltag ist ja aber mal neben ganz vielen Terminen und Meetings, wie man seine Sprints und so plant, ist ja eigentlich, ich möchte mein Ticket abarbeiten, ne? Mhm. Und da ist ja Fakt, dass viele Leute schon diese Co-Pilots werden ja genannt, oder GitHub Co-Pilot nutzen. Wir haben ja intern auch schon mal gefragt, wer nutzt das eigentlich im Alltag? Das sind schon 50% gewesen bei uns, ne? Und ich glaube, diese Umfrage ist auch schon ein Jahr alt. Mhm. Das macht schon den Entwickler schneller, ne? Aber klar, auf dieser fachlichen Ebene, was der Zweck ist, ne? Das Programmieren ist ja quasi das Tool, um das Problem zu lösen. Da bin ich bei dir, das wird noch ein bisschen dauern. Aber auch da gibt's ja Tendenzen hin, und das hat ja auch Google, glaube ich, gesagt, ne? Es gibt diesen AI-Teammate. Und das ist so ein Ding, das würde ich mir wirklich wünschen, auch also in deiner Rolle, in einer Entwicklerrolle als Architekt, einfach dieses gesamte Teamwissen, ne, das ist ja irgendwo. Das hat irgendeinem Code in irgendeinem Markdown geschrieben oder irgendeinem Wiki oder irgendeinem Ticket oder Architectural Decision Records. Und es ist so oft, warum haben wir denn damals uns gegen MySQL entschieden und eine Postgres genommen? Du, keine Ahnung. Ja, gut, ist halt so, ne? Und da jemanden zu fragen, woran das lag oder wer hat diese Codestelle geändert, solche simplen Sachen, ne, die machen dich einfach schneller. Und das ist das, was ich mir auch im Alltag oft wünsche, dass ich einfach dieses gesamte Teamwissen habe, weil die Leute sind oft im Alltag sehr fokussiert und das ist ja auch ihre Aufgabe, ne? Sie sollen ja sich fokussieren auf das Ticket, aber trotzdem das Wissen von den anderen Teams abzugreifen oder anderen Teammates, ne? Das finde ich einen unglaublichen Skill und das kannst du eigentlich schon erreichen, ne? Ihr habt ja schon Agenten reingebracht. Das ist super hilfreich heute schon, ne? Da muss es gar nicht perfekt für werden.
Ich würde das auch gerne nochmal unterstreichen, weil als ich diese 45 Minuten oder Stunde irgendwas mir da angeguckt habe, da kennt man das ja, da sackt man irgendwann weg, ne? Dann kommt so noch wieder einer auf die Bühne gestolpert und erzählt irgendwas und der macht irgendwie und irgendwann drömelt man so weg oder ich jedenfalls. Und dann kam dieses Ding mit dem AI-Team-Member. Und das war ja nicht so, dass das ein Entwickler ist. Ein virtueller Entwickler, sondern das war eine Situation, die ich jeden Tag kenne. Und zwar, du sitzt in einem Team-Meeting, virtuell oder nicht virtuell, und es ist klar, irgendeine Aufgabe vagabundiert in der Gegend rum. Und irgendjemand sagt, ja, man müsste mal, oder vielleicht schon etwas verbindlicher, wir könnten mal. oder so, und du findest keinen, der es macht. So lange, bis sich irgendwo nach dem Mikado-Prinzip einer hinsetzt und sagt, ja, ich kann mich da grob dann erinnern, ich denke mal drüber nach und vielleicht finde ich das noch irgendwie. Gerade bei diesen Recherchegeschichten. Und für mich ist dieser Schritt im alltäglichen Ding, so wie wenn ich ein Bucheinband um ein paar Zettel habe, dann ist das was anderes, als wenn die Zettel einfach rumfliegen. Für mich ist das wie so ein Bucheinband gewesen. Aber das hat mich total gehuckt, als sie das gesagt haben. Da habe ich gedacht, richtig gut, sowas will ich haben.
Ne? Ja, weil du die Sachen durchsuchbar haben willst, beziehungsweise noch besser, du willst sie einfach finden.
Ja, ja, das stimmt. Ich würde noch einen weitergehen. Ich würde noch einen weitergehen, weil dieses, wir haben ja gesagt, wo verwenden wir AI-Technologien? Also wir sitzen jetzt gerade in einem Zoom-Raum. Und wir haben vor ein paar Wochen angefangen, diesen Zoom-AI-Client zu benutzen, um zu gucken, wie wir in die Protokollierung einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinkriegen. Und das war ja auch unser Ansatz, war ja so eine Art kompetitives Ding. Man schreibt seine Notizen auf und dann guckt man mal, was AI da macht. Ja? Und ich finde, dass diese Action-Items oder diese Protokollierung, also nicht nur was finden, sondern auch was aufbereiten, was verdichten, was irgendwie erzählen, das funktioniert gut. Ja? Also das ist ein bisschen mehr als nur die Suche. Ich glaube, das ist ein Schritt und die Suche ist so ein Element, aber dann mit den Dingen umzugehen und sowas zu machen wie, finde mal was und dann sag mir mal, wie das zu interpretieren ist oder wann das war oder so ein bisschen Kontext zu liefern rund um die Antwort. Das fand ich zum Beispiel wirklich gut und das assoziiere ich mit diesem AI-Teammate und ich freue mich tatsächlich darauf, sowas dann auch mal nutzen zu können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vielzahl von Kommunikationen mir da bekannt vorkommen wird, weil du auch neuen menschlichen Kollegen immer erklären musst, was du eigentlich von denen willst. Und diese dialogische Auseinandersetzung, die man heute mit irgendwelchen Aufbauen von ChatGPTs machen muss, wo man den Kontext da reingehen muss und benimm dich mal so oder nimm mal diese Informationen noch mit rein. Das wird, glaube ich, sehr viel geschmeidiger, sehr viel schneller gehen und es scheint schon zu gehen, ist uns vielleicht noch nicht zugänglich, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf diese Fähigkeit, die da plötzlich maschinell zur Verfügung gestellt wird. Haben wir das? Ich würde einfach mal die Frage stellen. Also wir haben jetzt ein bisschen was gesehen. Wir haben gesehen, dass da die Großen gerade richtig viel Feuerwerk abbrennen. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, wie schnell oder wo das wirksam ist. Es gibt ja auch ganz objektiv unterschiedliche Zugänglichkeiten. Wenn wir jetzt mal an der Stelle so einen Summenstrich ziehen würden und sagen würden, nach dem, was wir jetzt diskutiert haben und was wir gesehen haben, werden wir uns noch weiter als Individuen mit dieser KI auseinandersetzen und den Ergebnissen. Ich würde sagen, ja, das war so. Aber werden wir dann auch drüber reden in irgendeinem Kreis? Werden wir in diesem Kreis nochmal drüber reden, was AI mit unserem Beruf macht? Lohnt sich das? Oder ist das Thema jetzt erstmal abgefrühstückt, solange bis wir die Dinge zugänglich haben und dann über Praxiserfahrungen in irgendeinem weiteren Kontext reden? Also lohnt es sich zum Beispiel nochmal Entwickler einzuladen und zu sagen, hier, wie viel von diesem noch nicht, ne, das Ding kann noch nicht, das und das, ist denn aus deiner Sicht gegeben und wie viel davon ist, das wird es nie können. Und dann darüber zu reden, warum oder so. Gibt es da bei euch eine Einschätzung? Weil wir reden ja jetzt auch schon eine ganze Weile und wir sollten nicht länger reden als die Google Keynote ohne DJ.
Naja, also es macht total Sinn, darüber zu reden, weil wir uns ja über die Agenten, sag ich jetzt mal, also das Benutzen der aktuellen Technologie, relativ weit an der Ecke oder an der Grenze bewegen. Ne? Mhm. Das heißt, wir können mit diesen aktuellen Lösungen unsere Use Cases nicht gut genug abbilden. Und ich glaube, das ist sinnvoll, das weiter zu explorieren und Dinge zu finden, die besser funktionieren als heute, weil die Gewinne, die dahinter stecken, recht groß sind. Ich glaube aber, dass das diese Woche gezeigt hat und auch die WWDC von Apple das zeigen wird, dass das Einzige, was dieses Jahr passieren wird, das GPT-4o, also das O für Omni, Multimodal, zeigt das ja auch. Es war nicht GPT-5, ne? Es war kein Durchbruch, auch bei Google nicht. Das Ausrollen in die weiteren Bereiche wird uns marginal weiterbringen, das glaube ich auch. Aber ich glaube, die Fortschritte werden nicht durch die Tech-Konzerne dieses Jahr gesetzt, sondern dadurch, dass wir uns überlegen, wie wir das in unseren Use Cases besser anwenden können.
Markus?
Das ist auch, glaube ich, eine gute Einschätzung. Also ich kann ja das, was wir wollen, könnte ich ja heute schon tun mit den bestehenden Tools. Ne? Ich kann es bloß nicht, ne, weil ich mich da nicht so tief reindenke oder mich nicht gut beschäftige, aber ich könnte mir jetzt so ein AI-Bot bauen und ganz oft ist ja auch so ein Datenschutz ein Thema, ne? Manchmal will man das nicht und so weiter. Gibt es bei Kunden auch verschiedene Gründe, warum das will. Aber ich glaube, dass alles, was zumindest meine Use Cases waren, ich heute schon machen kann. Es wäre natürlich besser, wenn es schneller wäre, aber ich glaube, es liegt tatsächlich oft daran, dass man dieses Prompting nicht genug tut, ne? Oder das, was sie beschreibt, diese Multimodalität. Also, als ich damals mit Programmierung angefangen habe, bei Neuland, habe ich mit IntelliJ angefangen. Und da musste ich mich auch erstmal ein halbes Jahr reinfummeln, ne? Da hat mich aber die Firma quasi zu gezwungen, Gott sei Dank. Und das ist so, heute ist es ein bisschen freiwillig, ne? Ich sitze ja keiner neben Ralf und Malte sagt, jetzt nutze aber mal KI, ne? Das tut man ja nicht, ne? Und das ist, glaube ich, vielleicht ein Fehler, ne?
Ja.
Aber wie ist so eure Einschätzung? Also genau, müsst ihr euch dazu zwingen?
Nee.
Also ich finde es ein super Gedanken. Also arbeitet mit dem, was wir haben und redet drüber und tauscht es aus. Und ob dann daraus sowas wird, wie das sind Best Practices, die sich von alleine durchsetzen. Oder ich gucke mir das dann und denke, ja, das ist für mich überhaupt nicht interessant. Das ist wahrscheinlich ein guter Weg. Das heißt, wir werden jetzt alle gemeinsam warten, ob wann uns Google endlich auf seine, aus deiner Sicht, Malte, etwas marginalen, fortschrittlichen Applikationen loslässt. Als Europäer, aber wir werden die Zeit bis dahin nutzen können, um über Use Cases und um Beschleunigung, Geschwindigkeit, über Verbesserung zu reden, damit man dann irgendwann vielleicht mal sagen kann, wir scheitern nicht daran, dass wir so wirr reden und natürlich das empfangende System auch genauso wirr antwortet, wie wir im Kopf sind. Deswegen ist das dann mal so. Finde ich eigentlich schon fast ein ganz gutes Resümee, außer ihr habt noch irgendwas jenseits des Bademantels, was ihr unbedingt noch loswerden würdet wollen in diesem lustigen, erstmaligen und hoffentlich nicht letztmaligen Dreiergespräch.
Not today.
Markus, wie sieht's bei dir aus? Not today.
Meine letzten Worte ist, danke, dass ich Teil dieser Runde sein durfte. War ein Experiment. Ich fand es super spannend und ja, ich freue mich auf die nächsten Gespräche und ich hoffe, dass ihr mich nicht durch eine KI ersetzt und ich ein bisschen was beitragen konnte. Insofern, danke euch beide.
Ausreichend Tonmaterial haben wir ja jetzt.
Genau, die Kompetenz, die fließt eh ein dann, ne? Durch die KI.
Ja, ja.
Okay. Nee, das, aber alles
das
ist dabei.
Also es kann sein, dass die nächsten Folgen von Malte einfach ganz alleine gemacht werden. Das wird dann auch spannend, was dabei rauskommt.